Kassian Dobrev wusste schon beim Aufwachen, dass dieser Tag kein guter werden würde. Noch bevor sein Wecker klingelte, hatte ihn ein nervöser Druck im Magen geweckt. Das ungute Gefühl, das einen heimsucht, wenn der Körper mehr weiß als der Verstand. Er schob sich aus dem Bett, rieb sich mit zitternden Händen die Schläfen und zwang sich unter die Dusche, in der Hoffnung, das Unheil abzuspülen, das sich wie ein Schatten über seinen Geist gelegt hatte. Doch die Dusche brachte keine Erlösung. Das Wasser war zu kalt, der Druck zu schwach, das Licht im Badezimmer flackerte, als wäre die Elektrizität selbst nervös. Kassian zog sich seinen dunkelgrauen Anzug an, der an den Schultern nicht mehr richtig saß, und starrte sich im Spiegel an. Blasse Haut, eingefallene Augen, dunkle Ringe. Er sah aus wie jemand, der zu viele schlechte Entscheidungen hinter sich hatte. Dabei war er gerade einmal 25 Jahre alt. Die Agentur, in der Kassian arbeitete, nannte sich McKenzie & Co., eine auf Hochglanz polierte Werbewelt voller Eitelkeiten, Intrigen und Machtspiele. Seine Kollegen waren wie Haie, ständige Bewegung, ständiges Lächeln, aber immer auf der Suche nach Blut. Und heute war Kassians Blut dran. Kaum hatte er sein Büro betreten, wurde er von seinem Vorgesetzten öffentlich bloßgestellt. Ein Fehler in einem Kundenkonto, eine kleine Überbuchung, nicht einmal seine Schuld, wie er meinte, wurde zum Anlass genommen, ihn vor dem gesamten Team herunterzumachen. Das Büro war totenstill, während sein Chef ihm ins Gesicht schrie. Das Schlimmste war nicht der Tonfall oder die Worte. Es war das Schweigen der anderen. Kein Blick. Kein Wort. Nur das Klicken von Tastaturen und das Vibrieren von Smartphones. Kassian stand allein vor dem Scherbenhaufen seines beruflichen Stolzes. Nachdem die Standpauke endlich endete, floh er hinaus auf den Vorplatz des Bürogebäudes. Der Himmel über ihm war wolkenverhangen, als würde selbst das Wetter Mitleid mit ihm empfinden. Kassian atmete tief durch, versuchte das Brennen in seinen Wangen zu ignorieren. Doch die Ruhe hielt nicht lange. Etwas traf ihn an der Schulter. Kalt, feucht, ekelhaft. Ein Vogel hatte sich ausgerechnet ihn ausgesucht, um sein Geschäft zu verrichten. Der Schrei des Tiers hallte von den Glasfassaden wider, während es davonflog. Kassian stand wie angewurzelt da, den Blick gen Himmel gerichtet, ein Zittern in seiner Lippe. Ohne ein weiteres Wort marschierte er zurück ins Gebäude, um die Sauerei in der Empfangstoilette zu beseitigen. 20 Minuten verbrachte er dort. Die Flecken gingen nicht vollständig raus, der Geruch haftete an ihm wie ein böser Geist. Als er wieder an seinem Schreibtisch ankam, blinkten 6 verpasste Anrufe auf seinem Display, Dutzende neue E-Mails. Und Peterson, der aalglatte Kollege im Nebenschreibtisch, schenkte ihm ein Grinsen, das so viel Verständnis enthielt wie eine Rasierklinge. Der Tag schleppte sich in einer Spirale der Demütigung dahin. Kassian trank zu viel Kaffee, bekam davon das Zittern und die Mittagspause bestand aus einem überteuerten Sandwich, das ihm später brennende Magenschmerzen verursachte. Er verschickte eine Grafik an den Druck, die nie vom Kunden freigegeben worden war. Als er es bemerkte, war es zu spät. Die Kampagnenidee, auf die er stolz gewesen war, wurde von Peterson höhnisch zerpflückt. »Das ergibt ja nicht einmal Sinn«, hatte er gesagt, während er sich die Fingernägel feilte. Und über all dem schwebte das Gefühl, dass sein Anzug, trotz der Reinigung, noch immer nach Vogelkot roch. Als Kassian schließlich das Büro verließ, war er nichts weiter als ein Haufen erschöpfter Nerven. Während er durch die Straßen Richtung Bahnhof schlurfte, dachte er an all die anderen Gesichter in der Stadt. Menschen mit Träumen, die irgendwo auf dem Weg verloren gegangen waren. Niemand arbeitete aus Leidenschaft. Niemand lächelte aus Freude. Es war ein tägliches Überleben und er war einer von vielen. Die Sonne war inzwischen untergegangen und das Licht der Laternen tauchte die Straßen in ein blasses Gelb, das jede Farbe verschluckte. Als er den Bahnhof erreichte, war es bereits spät. Die Rushhour war vorbei, doch der Bahnsteig war noch gut besucht. Kassian reihte sich ein in die stille Gesellschaft der Erschöpften. Einige sahen auf ihre Telefone. Andere starrten ins Leere. 2 Polizisten schlenderten langsam über das Gelände, unterhielten sich mit einem Bahnmitarbeiter. Alles schien in Ordnung, auf seine eigene, bleierne Weise. Cassian ignorierte die Essensstände. Sein Magen rumorte noch immer. Das Letzte, was er wollte, war ein weiterer Fehler. Stattdessen bewegte er sich zu dem Bahnsteig, von dem sein Zug abfuhr. Die vertrauten Gesichter waren da. Pendler wie er, mit leerem Blick und schwerem Gang. Eine junge Frau mit teuren Kopfhörern fiel ihm auf, ebenso ein Mann mittleren Alters, dessen Anzug ausgebeult war und dessen Gesicht von tiefen Linien durchzogen war. Der Mann trug ein Lanyard mit Ausweis. Research Associate, Stoa Institute, war darauf zu erkennen. Cassian betrachtete ihn einen Moment lang mit stummem Mitgefühl. Er vergrub die Hände in den Taschen und wartete. Als der Zug pünktlich einfuhr, eine Seltenheit in letzter Zeit, spürte Cassian zum ersten Mal an diesem Tag so etwas wie Erleichterung. Wenigstens würde er nicht zu spät nach Hause kommen. Als sich die Türen öffneten, schob er sich zwischen die anderen Pendler, suchte sich einen Platz mit etwas Beinfreiheit und ließ sich schwer auf die harte Sitzfläche sinken. Ein kleiner Sieg. Der erste des Tages. Er lehnte sich zurück, schloss die Augen und versuchte zu vergessen. Doch der Tag hatte sich in sein Gedächtnis gebrannt und er wusste noch nicht, dass dies erst der Anfang war. Die wahre Hölle war noch nicht einmal losgefahren. Die Türen des Zuges schlossen sich mit einem metallischen Zischen, das in Cassians Ohren seltsam endgültig klang. Der Wagen ruckte an und ein leises Zittern lief durch den Boden, während der Zug sich langsam in Bewegung setzte. Cassian saß mit geschlossenen Augen da, doch seine Gedanken ließen ihn nicht in Ruhe. Immer wieder spielten sich die Szenen des Tages vor seinem inneren Auge ab. Das kalte Bürolicht, die schneidende Stimme seines Vorgesetzten, das gehässige Lächeln von Peterson. Er öffnete die Augen und starrte durch das Fenster auf die vorbeihuschende Stadtlandschaft. Das Licht der Straßenlaternen zog flackernde Linien über Betonwände, dunkle Bäume und verlassene Parkplätze. Es war der typische Anblick eines Pendlerabends. Vertraut, aber seltsam trostlos. Dann fiel sein Blick wieder auf den Mann, der zwei Reihen vor ihm saß. Der Fremde wirkte wie ein Schatten aus einer anderen Zeit. Sein grauer Anzug war zerknittert, als hätte er darin geschlafen. Seine Krawatte hing schief und unter dem Hemdkragen glänzte Schweiß auf seiner Haut. Doch das Ungewöhnlichste war der Ausweis, der an einem blauen Lanyard um seinen Hals baumelte. Cassian konnte den Namen nicht ganz lesen, doch die Worte Research Associate und Hannes Stoa Institute waren deutlich zu erkennen. Das Stoa Institute, Cassian hatte den Namen schon einmal gehört. Vielleicht in einem Bericht über staatlich geförderte Forschung oder in einer Fußnote zu einem Werbeauftrag, den seine Agentur nie bekommen hatte. Es war eines dieser Institute, die in Hochglanzprospekten von bahnbrechender Innovation sprachen und gleichzeitig jedes Detail ihrer Arbeit verschwiegen. Ein Ort, an dem niemand genau wusste, was wirklich vor sich ging. Der Mann saß regungslos da, die Schultern zusammengesackt, den Kopf leicht nach vorn geneigt. Sein Blick war leer und schien durch das Zugfenster hindurch in die Dunkelheit zu starren. Cassian beobachtete ihn eine Weile. Irgendetwas an diesem Mann ließ ihn nicht los. War es nur Erschöpfung? Oder etwas Tieferes, Dunkleres? Cassian wandte den Blick ab und versuchte, sich zu entspannen. Doch sein Körper war angespannt, als würde er eine nahende Gefahr spüren, ohne sie benennen zu können. Ein beklemmendes Gefühl lag in der Luft, als hätte sich etwas Unheimliches zwischen die Sitze und die Deckenlampen geschlichen. Nach einigen Minuten schloss Cassian erneut die Augen, doch diesmal fiel er in einen leichten, unruhigen Schlaf. Er träumte von seinem Chef, der ihn in einer Videokonferenz anschrie, sein Gesicht verzerrt und unmenschlich. Er hörte Worte wie Versager, Fehler und Entlassen, die sich zu einem drohenden Crescendo steigerten. Als die Stimme in seinem Traum lauter wurde, riss Cassian die Augen auf und stellte fest, dass er geschlafen hatte. Er atmete tief durch und fuhr sich mit der Hand übers Gesicht. Alles nur ein Traum. Doch die Beklemmung blieb. Der Sitz neben ihm war nun leer, obwohl der Zug bei der Abfahrt noch voll gewesen war. Er blickte sich um. Tatsächlich waren jetzt viele Plätze unbesetzt. Die Geschäftsfrau, mit der er sich zuvor um den Platz gestritten hatte, war noch da. Ebenso wie die Frau mit den teuren Kopfhörern. Doch der Waggon wirkte insgesamt leerer, ruhiger, merkwürdig, ruhig. Sein Blick wanderte zurück zu dem Mann mit dem Ausweis. Der saß noch immer dort, genau in derselben Haltung. Doch jetzt glänzte seine Stirn stärker. Schweiß tropfte ihm von den Schläfen. Seine Haut hatte einen merkwürdig fahlen Ton angenommen, beinahe gräulich, wie altes Papier. Cassians Magen verkrampfte sich. Er beugte sich leicht vor, als wolle er besser sehen, ohne sich zu nähern. Der Mann atmete. Das sah er. Aber das Geräusch, das aus dessen Mund kam, war kein normales Atmen. Es war rau, ratternd, als würde Luft durch eine zerfallende Maschine gepresst. Ein Gurgeln, das zu tief saß, um gesund zu sein. Ein anderer Passagier hätte vielleicht einfach weggeschaut. Aber Cassian konnte nicht. Etwas an dem Mann schien falsch. Nicht nur krank, nicht nur müde, zersetzt. Cassian schüttelte sich und versuchte, diesen Gedanken loszuwerden. Vielleicht war es nur die Beleuchtung. Vielleicht eine alte Krankheit, von der der Mann sich gerade erholte. Vielleicht war er Diabetiker, hatte einen Zuckerschock oder einen Schwächeanfall. Es gab 100 harmlose Erklärungen. Und dennoch, Cassian fühlte sich, als würde er in einer Szene sitzen, deren Ende er lieber nicht erleben wollte. Er überlegte, sollte er jemanden informieren? Gab es überhaupt noch Zugpersonal? In letzter Zeit hatte er immer wieder gehört, dass viele Züge wegen Budgetkürzungen nur noch von Fahrern bedient wurden, ohne Schaffner, ohne Kontrolleure. Wenn es ein Problem gab, musste man sich selbst darum kümmern. Er stand auf, langsam, zögernd. Der Mann rührte sich nicht. Cassian trat näher, nur einen Schritt. Der Gestank von Schweiß und etwas anderem, etwas Süßlichem, Verfaultem, wehte ihm entgegen. Dann hörte er es wieder. Dieses Gurgeln. Dieses tiefe, rasselnde Atmen. Es kam ununterbrochen, als wäre es nicht mehr an menschliche Pausen gebunden. Cassian spürte, wie sich feine Härchen an seinen Armen aufrichteten. Etwas war hier ganz und gar nicht in Ordnung. Er hatte keine medizinische Ausbildung, wusste nur, was man aus Werbebroschüren von Schönheitskliniken mitbekam. Und doch sagte ihm jede Faser seines Körpers, dass dieser Mann Hilfe brauchte. Oder Abstand. Vielleicht beides. Er trat einen weiteren Schritt zurück und suchte in seiner Jackentasche nach seinem Handy. Es war Zeit, den Notruf zu wählen. Noch wusste Cassian nicht, dass dieser Anruf der Moment war, in dem sein Leben entgleiste. Nicht wegen eines Fehlers im Büro, nicht wegen einer Vogelattacke oder eines schlechten Sandwiches, sondern wegen eines Mannes mit einem Ausweis und einer Krankheit, die nicht von dieser Welt zu stammen schien. Cassians Finger zitterten leicht, als er das Handy entsperrte. Der Bildschirm leuchtete grell in dem schummrigen Licht des Waggons. Der Empfang war schwach, aber stabil genug für einen Anruf. Er gab die Nummer ein, die man instinktiv kannte, auch wenn man sie hoffte, niemals wählen zu müssen. 911. Das Freizeichen ertönte. Lang, gleichmäßig, zu lang. Während Cassian wartete, schweifte sein Blick erneut zu dem Mann mit dem Ausweis. Die Veränderung war nun deutlich. Der Schweiß auf dessen Gesicht stand in dicken Tropfen. Seine Haut, vorher nur blass, war nun graugrün verfärbt. Und dann war da dieser Geruch. Er war stärker geworden, nicht nur unangenehm, er war krankhaft. Als hätte jemand verfaulte Blumen mit altem Blut vermischt und die Mischung in einen stickigen Raum gesperrt. Das Rasseln in der Brust des Mannes klang tiefer, feuchter. Als würde sich etwas in seiner Lunge lösen. Etwas, das nicht mehr zu ihm gehörte. Endlich meldete sich jemand am anderen Ende der Leitung. Die Stimme der Notrufzentrale klang routiniert, fast gelangweilt. Cassian schilderte schnell, was er sah. Ein Mann in einem Pendlerzug, der möglicherweise schwer krank war. Seine Stimme klang gepresst, angestrengt. »Ich weiß nicht, ob er bewusstlos ist, aber er reagiert nicht. Er atmet. Komisch.« Die Frau am anderen Ende wurde wacher. Sie stellte Fragen, viele Fragen. Wo befand sich der Zug? Von welcher Station war er zuletzt abgefahren? Wann war der Mann zuletzt gesehen worden? Wie alt sei er? Wie sehe er aus? Kerstin versuchte, so gut wie möglich zu antworten. Er nannte seinen Namen, beschrieb den Waggon, erwähnte auch den Ausweis des Mannes. Research Associate, Stower Institute. Als er das sagte, wurde es still in der Leitung. Nicht einfach eine kurze Pause. Es war die Art von Stille, die entsteht, wenn jemand auf der anderen Seite plötzlich den Atem anhält. Dann wechselte die Stimme. Eine andere Person übernahm den Anruf. Diesmal klang sie tiefer, präziser. Es war keine Notrufzentrale mehr, das spürte Kerstin sofort. Die neue Stimme war zu ruhig, zu kontrolliert. »Wie viele Personen befinden sich derzeit im Waggon mit Ihnen?«, fragte die Stimme. »Ich denke, nur noch ich und eine Frau mit Kopfhörern, vielleicht noch ein paar Leute in anderen Waggons, aber kein Schaffner. Ist das sicher? Gibt es noch andere in Sichtweite?« Kerstin zögerte. Er war nun selbst verunsichert. »Nicht viele. Vielleicht noch zwei oder drei. Warum? Was ist hier los?« Die Stimme antwortete nicht direkt. Stattdessen sagte sie mit schneidend klarem Ton, »Ich brauche Sie und die Frau mit den Kopfhörern, sofern möglich, im vordersten Waggon. Alle anderen Passagiere, die Sie sehen, sollen ebenfalls dorthin wechseln. Sofort.« »Was?« fragte Kerstin. »Wieso? Ist er ansteckend?« Seine Stimme war nur noch ein Flüstern, voller Angst. Ist es das?« Stille. Kein Ja. Kein Nein. Nur Schweigen. Kerstins Gedanken rasten. Das Stoer Institut. Forschung. Ein lebloser Körper, der nicht zu atmen, sondern zu verfaulen schien. Ein Geruch, der an Verwesung erinnerte. Obwohl der Mann erst vor wenigen Minuten eingestiegen war. Er sah erneut auf das Gesicht des Mannes und erschrak. Unterhalb von dessen linkem Auge hatte sich ein dunkler Fleck gebildet, als würde sich die Haut dort zersetzen. Die Verfärbung breitete sich langsam aus wie ein Ölfleck auf Wasser, und der Geruch, er wurde noch schlimmer, fast unerträglich. »Wir müssen raus hier«, murmelte Kerstin und wich langsam zurück. Doch das Geräusch, dieses widerliche Gurgeln, verfolgte ihn. »Gehen Sie jetzt!« Die Stimme in seinem Ohr war wieder da, drängend, ohne Raum für Diskussion. »Begeben Sie sich sofort in den vorderen Waggon. Sichern Sie den Bereich. Helfen Sie den übrigen Passagieren, wenn Sie können.« »Ich soll was? Ich bin nur ein Werbefuzzi!« rief Kerstin verzweifelt. Keine Antwort. Er blickte auf sein Handy. Die Verbindung war unterbrochen. Kerstins Herz pochte wild in seiner Brust. Er drehte sich langsam um, starrte in Richtung der Frau mit den Kopfhörern. Sie hatte ihn nicht bemerkt, wippte leicht im Takt ihrer Musik, vollkommen abgeschirmt von der Welt. Er ging auf sie zu, vorsichtig, mit erhobenen Händen. Wir müssen weg hier«, sagte er laut, aber nicht aggressiv. Sie sah ihn nicht an. Er zeigte mit dem Finger auf sein Ohr, dann auf den Mann mit dem Ausweis, doch sie wich zurück, zog eine kleine Spraydose aus ihrer Tasche. »Pfefferspray.« »Ich will dir nichts tun«, sagte Kerstin, und seine Stimme brach. »Er ist krank, vielleicht gefährlich, infiziös.« Er sprach das Wort langsam, überdeutlich. Die Frau sah ihm in die Augen, erkannte die Angst darin. Dann sah sie zu dem Mann und fluchte laut. Sie nahm die Kopfhörer ab. Ihre Bewegungen waren hektisch, aber kontrolliert. Was ist das? Was passiert hier?« »Ich weiß es nicht«, sagte Kerstin ehrlich. »Aber wir müssen weg. Jetzt!« Sie zögerte. Dann nickte sie. Beide begaben sich vorsichtig Richtung Ausgang des Waggons. Kerstin wagte einen letzten Blick zurück. Der Mann hatte sich nicht bewegt. Doch die dunkle Verfärbung hatte nun fast die ganze linke Gesichtshälfte erfasst. Und das Gurgeln war lauter geworden. Käschen wusste nicht, ob das noch Atmen war oder etwas anderes. Der Gang zwischen den Sitzen fühlte sich plötzlich viel zu eng an. Die Decke des Waggons zu niedrig, die Luft zu dick. Käschen und die junge Frau bewegten sich hastig, aber vorsichtig in Richtung der Verbindungstür zum nächsten Waggon. Hinter ihnen lag der Mann mit dem Ausweis. Blass, schwitzend, verwesend. Doch keiner der beiden wagte es, sich umzudrehen. Als hätte ein Blick zurückgereicht, um von dem zu verschluckt zu werden, was da im Sitz zerfiel. Die Frau, sie hatte sich bislang nicht vorgestellt, warf Käschen einen schnellen Blick zu. Ihre Augen waren weit geöffnet, die Pupillen geweitet, ihre Lippen zu einem schmalen Strich gepresst. Noch vor wenigen Minuten war sie versunken in Musik gewesen. Jetzt sah sie aus wie jemand, der dem eigenen Schicksal direkt ins Gesicht blickt. Käschen öffnete die Verbindungstür. Ein kalter Luftzug strich ihnen entgegen, zusammen mit einem mechanischen Klacken der Tür, das viel zu laut durch den ansonsten stillen Zug hallte. Der nächste Waggon war nahezu leer. Nur ein alter Mann mit Mütze schlief auf einer der Sitze, sein Mund leicht geöffnet, seine Brust hob und senkte sich regelmäßig. »Wir lassen ihn schlafen«, flüsterte Käschen, obwohl er nicht sicher war, ob das die richtige Entscheidung war. Aber irgendetwas in ihm wollte nicht riskieren, dass auch dieser Passagier sich in etwas Unheimliches verwandelte. Der vordere Waggon war heller, etwas neuer, aber nicht weniger beunruhigend. Die Leuchtstoffröhren summten leise und draußen war nur noch Dunkelheit zu sehen. Keine Straßen, keine Gebäude, nur schwarzer Tunnel. »Wir sind bald an der nächsten Station«, murmelte Käschen. Es klang wie eine Lüge, obwohl er hoffte, dass es die Wahrheit war. »Was ist das für ein Institut?«, fragte die Frau neben ihm. Ihre Stimme war leise, aber fest. »Stoa Institute«, antwortete Käschen. »Ich habe den Namen auf seinem Ausweis gesehen. Ich weiß nicht, was sie genau machen. Forschung, irgendetwas mit Biochemie vielleicht. Er war Angestellter dort.« Die Frau presste die Lippen zusammen. »Dann ist das kein Zufall.« Käschen nickte. Es war, als wäre diese Fahrt von Anfang an eine Falle gewesen. Nicht für ihn, sondern für irgendetwas, das sich zwischen den Reihen eingenistet hatte. Irgendetwas, das nicht mehr lebendig war, aber auch nicht tot. »Ich heiße Jelena«, sagte sie plötzlich. Käschen sah überrascht auf. In diesem Moment, zwischen Angst, Adrenalin und kaltem Neonlicht, war der Name wie ein Anker, der ihn für einen Augenblick an die Realität band. »Käschen«, erwiderte er. »Käschen Dobrev.« Ein kurzes Nicken. Keine weiteren Worte. Die Vorstellung war eine Formalität, ein Reflex der Menschlichkeit inmitten der wachsenden Unwirklichkeit. Plötzlich hielt der Zug ruckartig an. Beide wurden nach vorne geschleudert, hielten sich im letzten Moment an den Haltestangen fest. Das Licht flackerte, erlosch für eine Sekunde und ging dann wieder an. Draußen pechschwarzer Tunnel.
»Was war das?«, fragte Jelena. Käschen riss sein Handy hervor. Kein Signal. Natürlich nicht. Die Anzeige für Mobilfunkempfang war leer, nur ein kleines rotes Kreuz blinkte stur. Er ging zur Tür des Waggons, hinter der sich das Führerhaus befinden musste. Keine Reaktion. Er klopfte. Klopfte lauter. Keine Antwort. Auch das Notruftelefon an der Wand war tot. Kein Freizeichen. Nur Stille. Dann ertönte eine Lautsprecherdurchsage. Die Stimme war kratzig, verzerrt, männlich. »Dies ist der Fahrer. Wir haben einen medizinischen Notfall an Bord. Wir fahren direkt zur nächsten Station, wo Rettungskräfte bereits warten.« Käschen und Jelena tauschten einen Blick. »Das ist doch gut, oder?«, fragte sie. Ihre Stimme klang zweifelnd. Käschen wollte nicken, wollte sagen, »Ja, das ist gut.« Doch da war etwas in seinem Nacken, ein Prickeln, ein instinktives Warnsignal. Dann wurde der Zug erneut erschüttert. Diesmal vibrierte der Boden unter ihren Füßen, als wäre etwas Schweres auf dem Dach gelandet. »Das war kein normales Geräusch«, sagte Jelena. »Das war draußen.« Sie sah nach oben. Auch Kassian hob den Blick. Es war absurd. Man konnte nichts sehen. Natürlich nicht. Und dennoch hatte er das gleiche Gefühl. Etwas war über ihnen. Irgendetwas, das nicht da sein sollte. Und dann fiel der Strom aus. Plötzlich war alles schwarz. Kein Licht, kein Ton. Nur das ferne Dröhnen von etwas Großem, das durch die Nacht flog. Kassian zückte sein Handy, schaltete die Taschenlampe ein. Der schwache Kegel schnitt durch das Dunkel und erleuchtete Jelenas Gesicht. Ihr Ausdruck war furchterfüllt, aber konzentriert. »Ruf wieder an«, sagte sie. Er versuchte es. Doch erneut, kein Netz, nur der Hinweis, kein Dienst. Sie zog ihr eigenes Handy hervor, gleiche Anzeige. »Wir müssen irgendetwas tun«, sagte Kassian. »Den Fahrer erreichen, die Tür öffnen, vielleicht den Notausgang, irgendetwas.« Er wandte sich zum Führerhaus, suchte nach einem Hebel oder Schalter. Da eine kleine Klappe mit rotem Griff darunter. Kassian öffnete sie und zog daran. Die Tür sprang mit einem Klicken auf. Ein Mann stand im Türrahmen. Groß, stämmig, uniformiert. Der Fahrer. Er hatte einen altmodischen Erste-Hilfe-Koffer unter dem Arm und eine Taschenlampe in der anderen Hand. Das Licht fiel auf Kassians und Jelenas Gesichter. »Alles in Ordnung mit euch?«, fragte er mit rauer Stimme. »Was geht hier vor sich?«, fragte Kassian. »Da ist ein Mann im hinteren Waggon. Er stirbt. Oder ist schon gestorben. Und ich glaube, er ist gefährlich.« Der Fahrer kniff die Augen zusammen. Dann trat er in den Waggon. »Ich wurde nur informiert, dass ein medizinischer Notfall vorliegt. Jetzt steckt der Zug hier fest und ich bekomme keine Verbindung zur Zentrale.« Er hob den Koffer. »Ich werde nachsehen.« »Tun Sie das lieber nicht«, sagte Jelena. »Es hat sich verändert. Die Haut, der Geruch. Es ist kein normaler Notfall. Ich bin Lokführer, kein Arzt, aber ich kann helfen. Und wenn er wirklich tot ist, dann ist es meine Pflicht, das zu melden.« Er ging an ihnen vorbei, den Koffer fest umklammert, die Taschenlampe vor sich. Seine Schritte hallten dumpf über den Boden des Zugs. Kassian und Jelena sahen sich an. Sie wusste es genauso wie er. Etwas stimmte nicht. Mit dem Zug, mit dem Institut, mit dem, was sich da hinten im Dunkel verbarg. Und das Grauen war längst nicht vorbei.
Der Lokführer, Harlan Okoro, wie später auf seinem Namensschild zu lesen war, ging mit festen Schritten den Mittelgang des Zuges entlang. Das Licht seiner Taschenlampe warf zitternde Kreise auf Sitze, Haltegriffe und den rissigen Bodenbelag. Kassian und Jelena folgten ihm in einigem Abstand. Sie wollten nicht zurück zu dem Mann, doch allein im vorderen Waggon zu bleiben, schien noch schlimmer. Die Dunkelheit hatte etwas verändert. Nicht nur das Licht, sondern auch die Atmosphäre. Es war, als hätte sich die Realität verschoben, einen Riss bekommen. Die Stille war erdrückend. Nur die quietschenden Schritte des Fahrers und das gelegentliche Klirren loser Metallteile begleiteten sie. Der Zug stand regungslos im Tunnel, abgeschottet von der Welt. Kein Wind, kein Geräusch von draußen, keine anderen Züge. Nur sie, eingeschlossen mit etwas, das nicht mehr menschlich war. Als sie sich dem Waggon näherten, in dem der Mann mit dem Ausweis saß, verlangsamte sich Harlans Schritt. Er richtete die Taschenlampe geradeaus, auf den Platz in der dritten Reihe links. Der Sitz war leer. »Wo?«, begann Kassian, doch Jelena unterbrach ihn mit einem leisen, eindringlichen »Schsch«. Harlan hob seine Taschenlampe höher, schwenkte das Licht durch den Waggon. Und dann sahen sie ihn. Der Mann stand, nicht mehr zusammengesunken auf seinem Sitz, nicht mehr bewegungslos wie ein schlafender Fahrgast. Er stand mit dem Rücken zu ihnen, still, unbeweglich. Die graue Jacke hing ihm lose von den Schultern. Die Rückseite seines Kopfes war von kahlen Stellen und dunklen Flecken durchzogen. Etwas klebte in seinem Haar. Cassian konnte nicht sagen, ob es Schweiß, Blut oder etwas anderes war. Jelena stieß einen zitternden Atemzug aus. »Das ist nicht möglich«, flüsterte sie. Harlan war bereits stehen geblieben, erhob seine Lampe, sprach mit ruhiger, fester Stimme. »Sir, hören Sie mich?« Keine Reaktion. »Sir, wenn Sie mich hören, bitte bleiben Sie ruhig. Wir holen Hilfe.« Der Mann rührte sich nicht. Nur die Fliegen, die nun deutlich um seinen Kopf schwirrten, waren in Bewegung. Ihre leisen, sirrenden Flügel klangen in der Dunkelheit wie das Rascheln von Papier. »Er bewegt sich«, hauchte Cassian. Langsam, mechanisch begann sich der Körper zu drehen. Nicht schnell, nicht plötzlich, aber zielgerichtet. Zentimeter für Zentimeter wandte sich der Mann um, als müsse sein Körper erst lernen, wie Bewegung funktioniert. Die Gelenke knirschten leise, als wäre der Akt des Umdrehens ein Kampf gegen die eigene Anatomie. Als sein Gesicht sichtbar wurde, wich Cassian instinktiv zurück. Die Verfärbung hatte sich ausgebreitet. Die linke Hälfte seines Gesichts war eingefallen, die Haut grau und rissig, wie altes Leder. Die Augen standen weit offen, die Pupillen trüb, blass und gleichzeitig voll auf sie gerichtet. Sein Mund war halb geöffnet, trocken, blutig, von innen verfault. Die Zähne waren gelblich, teilweise ausgebrochen. Seine Lippen zuckten, als wolle er sprechen, aber es kam kein Wort, nur ein leises Knacken. Und dann setzte er sich in Bewegung. Der Mann, nein, das Wesen, streckte die Arme aus. Nicht schnell, nicht zielgerichtet, sondern tastend. Seine Finger krümmten sich, als würde er im Dunkeln nach etwas suchen, das er nicht mehr benennen konnte. Seine Schritte waren schleppend, schwerfällig, aber er kam näher. »Zurück!« rief Harlan, doch seine Stimme klang jetzt nicht mehr bestimmt, sondern panisch. Jelena wich ebenfalls zurück. Ihre Hand suchte nach Cassians Arm, klammerte sich fest. »Das ist nicht... Das kann nicht...« stammelte sie, unfähig, den Satz zu beenden. Harlan trat einen Schritt vor, hob die Taschenlampe höher, als könne das Licht die Sache aufhalten. »Hören Sie auf! Bleiben Sie stehen!« rief er, diesmal lauter. Das Ding, es war kein Mensch mehr, ließ sich nicht beirren. Seine Bewegungen wurden mit jedem Schritt flüssiger, als erinnere sich der Körper daran, wie man geht. Und dann kam ein Geräusch aus seinem Mund, das Cassian für den Rest seines Lebens nicht mehr vergessen sollte. Ein Heulen. Kein Schrei. Kein Wort. Ein langgezogenes, verzerrtes Heulen, wie von einem Tier, das in einem Traum stirbt. Es war voller Schmerz, Wut, Verzweiflung. Es hallte im Waggon wieder, prallte von den Fenstern ab und schnitt sich in Cassians Gehör wie eine rostige Klinge. »Lauf!« rief Harlan. Cassian zögerte, aber Jelenas Griff war nun so stark, dass sie ihn mitriss. Gemeinsam rannten sie durch den Mittelgang, stolperten, fielen beinahe. Harlan war nur einen Schritt hinter ihnen, der Erste-Hilfe-Koffer rutschte ihm von der Schulter und krachte auf den Boden. Sie erreichten den vorderen Waggon, rissen die Verbindungstür auf, schoben sich hindurch. »Mach zu!« schrie Jelena, und Cassian ließ die Tür ins Schloss fallen. Ein leises Klicken. Dann war es still. Sie keuchten, ihre Lungen brannten. Harlan drehte sich zu ihnen um, seine Stirn glänzte, seine Augen waren weit geöffnet.
»Was zur Hölle war das?« fragte er. Es war keine rhetorische Frage. Cassian schüttelte nur den Kopf. Jelena antwortete stattdessen, »Ich glaube, das war kein Mensch mehr, jedenfalls kein Lebender.«
»Ein Virus?« fragte Cassian.
»Irgendein Erreger? Biochemisch? Etwas, das reanimiert?« Niemand wusste eine Antwort. Dann hörten sie ein Kratzen an der Tür. Ganz leise. Aber da, ein Geräusch, das man nicht hören will, wenn man gerade vor etwas davongelaufen ist, das nicht tot sein sollte. Etwas klopfte, nicht laut, aber geduldig. Jelena trat zurück, sah Cassian an, dann Harlan. »Wir kommen hier nicht mehr raus, oder?« Harlan blickte zur Tür, dann zur Notverriegelung. Er nickte langsam. »Es gibt einen Notausgang, aber der führt nach draußen, in den Tunnel.« Cassian schluckte. »Dann sollten wir uns beeilen, bevor er oder es die Tür aufbekommt. Denn was auch immer hinter dieser Tür stand, es wollte nicht alleine bleiben.«
Die kalte Metalltür zum hinteren Waggon vibrierte leicht unter dem steten, kratzenden Druck. Ein Geräusch, kaum lauter als ein Flüstern, aber in seiner Unermüdlichkeit grausam. Cassian, Jelena und Harlan standen stumm davor, als hätten sie Angst, dass selbst ihre Atemzüge das Unaussprechliche dahinter auf sie aufmerksam machen könnten. Harlan wandte sich schließlich ab, seine Stimme heiser. »Kommt mit. Ich kenne den Kontrollmechanismus für die Notausstiegsverriegelung am Ende dieses Zuges.« Cassian nickte stumm, sein Blick noch immer auf die Tür gerichtet. Jelena jedoch sah in die Dunkelheit jenseits der Fenster. Ihre Gedanken waren weit voraus, an einem Ort, an dem man nicht von einem wandelnden Leichnam durch dunkle Gänge gehetzt wurde. Sie folgten dem Lokführer durch die letzten Waggons. Keiner sagte etwas. Die Geräusche hinter ihnen wurden schwächer, doch nicht, weil das Wesen aufgab. Es war eher das Gefühl, dass es in Erwartung lauerte, als wüsste es, dass seine Beute keinen Ausweg mehr hatte. Am Ende des letzten Waggons öffnete Harlan eine kleine Klappe an der Wand. Dahinter verbarg sich ein altertümliches Bedienfeld. Ein Notfallknopf, rot eingefärbt, ragte wie ein einziges Auge hervor. Daneben ein Schalter mit der Aufschrift »Türverriegelung außen, manuelle Entriegelung«. »Das bringt uns nach draußen«, sagte Harlan. »Aber wir müssen springen. Der Zug steht mitten im Tunnel.« »Gibt es Strom auf den Gleisen?«, fragte Cassian sofort, die Angst in seiner Stimme kaum unterdrückt. »Nicht dort, wo wir landen«, antwortete Harlan. »Die mittleren Gleise sind die gefährlichen. Wir bleiben am Rand. Immer. Keine Ausnahmen.« Er drückte den Schalter. Mit einem lauten Zischen öffnete sich die Seitentür. Kalte Luft strömte herein, trug den Geruch von altem Gestein und etwas anderem mit sich. Rauch vielleicht. Oder etwas, das verbrannt wurde. Harlan stieg zuerst aus dem Zug, sprang den etwa 1,5 Meter tiefen Abhang hinunter. Er landete sicher, drehte sich sofort um, hob die Arme. »Kommt! Ich fang euch auf!« Cassian half Jelena beim Absprung. Sie landete hart, aber stand auf. Dann sprang er selbst. Unten herrschte fast völlige Dunkelheit. Nur Harlans starke Taschenlampe spendete etwas Licht. Die Luft war kalt, feucht, schwer. Der Tunnel erstreckte sich in beide Richtungen, wie ein Maul, das sich nie schloss. Sie folgten dem schmalen Randstreifen entlang der Mauer. Immer nahe genug, um sie mit den Fingern zu berühren, aber nicht zu nahe, denn die Wände waren uneben, voller Risse und tropfender Nischen. Wasser lief irgendwo, tropfte regelmäßig. Irgendetwas bewegte sich weiter hinten. Cassian versuchte, nicht darüber nachzudenken. Nach vielleicht 10 Minuten Fußmarsch, oder waren es 20? Die Zeit hatte ihren Sinn verloren, blieb Harlan stehen. »Dort vorne«, sagte er, »eine Seitentür, Wartungseingang, vielleicht kommen wir dort raus.« Jelena nickte. Ihre Stimme zitterte leicht. »Besser, als zurückzugehen.« Harlan ging vor, öffnete die Tür mit einem alten, rostigen Hebel. Sie knarrte auf, offenbar seit Jahren unbenutzt. Dahinter ein schmaler Wartungsschacht, kaum breit genug für eine Person. Sie mussten sich ducken, tasteten sich an der Wand entlang. Die Luft roch nach Öl, Rost und kaltem Metall. Das Licht von Harlans Taschenlampe flackerte. Dann, von draußen, das Geräusch eines Helikopters. Ein tiefes Dröhnen, rhythmisch, schwer, Cassian hob den Kopf. »Das muss die Rettung sein«, sagte er, mehr zu sich selbst als zu den anderen. Doch sein Tonfall verriet Zweifel. Sie kletterten durch ein Gitter, gelangten auf einen kleinen Schotterweg neben den Gleisen, wo das Ende des Tunnels bereits sichtbar war. Und dort, über ihnen, schwebte der Hubschrauber. Er war schwarz, kein Licht, keine Markierung. Nur ein massiver Schatten mit kreisenden Rotorblättern, die Luft wie ein Sturm peitschten. »Das ist kein Rettungshubschrauber«, murmelte Jelena. Sie hatte recht. In dem Moment, in dem sie aus dem Tunnel traten, veränderte sich alles. Ein scharfer Knall, wie ein Peitschenhieb, zerriss die Nacht. Der Körper von Harlan wurde herumgeworfen wie eine Puppe, als ein Projektil ihn traf. Er fiel rücklings auf den Boden, regungslos. Cassian schrie. Jelena riss ihn zurück in den Schatten. Der Helikopter schwebte über ihnen, bewegte sich nicht, wartete. »Sie haben ihn erschossen«, flüsterte Cassian fassungslos. »Wir müssen weg«, sagte Jelena, ihre Stimme kalt, zielgerichtet. »Jetzt, sofort!« Sie zogen sich zurück in den Tunnel, rannten weiter. Wieder durch den Wartungsschacht, weiter in die Dunkelheit, bis selbst das Geräusch des Helikopters verstummte. Minuten vergingen. Oder waren es Stunden? Sie hielten sich versteckt, keuchend, schweißnass, zitternd. Irgendwann wagten sie sich wieder heraus, aber nicht auf die Gleise, sondern weiter in Richtung eines alten Nebenausgangs, den Harlan ihnen noch gezeigt hatte. Draußen war es Nacht. Die Stadt lag vor ihnen wie ein lebloser Körper, mit flackernden Straßenlaternen, leergefegten Gassen und dem ständigen Gefühl, dass man beobachtet wurde. Sie liefen. Weit weg vom Tunnel, weit weg vom Zug, weit weg vom Tod, der sich erhoben hatte. Und doch, tief in ihren Herzen, wussten sie beide, manches holt dich ein. Der Himmel über ihnen war sternenklar, doch Cassian und Jelena hatten keinen Blick für seine Schönheit. Ihre Schritte hallten über den rissigen Asphalt einer verlassenen Seitenstraße. Die Luft roch nach Abgasen, feuchtem Beton und Verfall. Hinter ihnen lag der Tunnel, ein schwarzes Maul, das Harlan verschlungen hatte. Vor ihnen eine Stadt, die nur scheinbar schlief. Sie liefen nicht mehr. Sie schlichen, pressten sich in den Schatten von Mauern, duckten sich unter zerbrochene Reklametafeln und hielten den Atem an, wenn irgendwo ein Licht aufflackerte. Cassians Beine zitterten, nicht nur vor Erschöpfung, sondern aus purer Angst. Angst, dass der Helikopter zurückkommen könnte, Angst, dass jemand ihre Gesichter gesehen hatte und Angst, dass das, was im Zug aufgewacht war, nicht das einzige seiner Art war. Nach einer halben Stunde fanden sie Unterschlupf in einem heruntergekommenen Motel am Rand eines Industriegebiets. Die Neonbeleuchtung am Eingang flackerte. Die Rezeption war eine Kabine aus vergilbtem Plexiglas. Dahinter saß ein Mann mit schütterem Haar, der zu keiner Tageszeit nüchtern wirkte. Er fragte nicht nach Ausweisen. Sie bezahlten bar. Das Zimmer war klein, stickig, feucht. Der Teppich war fleckig, das Bett durchgelegen, die Lamellen des einzigen Fensters verbogen. Und dennoch, für Cassian war es ein Palast, denn es war nicht der Zug. Und das Grauen war, zumindest für den Moment, draußen geblieben. Jelena ließ sich aufs Bett fallen und starrte an die Decke. Cassian setzte sich auf den einzigen Stuhl im Raum und streckte langsam die Beine aus. Keiner sprach ein Wort. Ihre Gedanken waren zu laut für Sprache. Erst nach einigen Minuten stand Jelena auf, riss ihren Rucksack auf und holte einen kleinen abgenutzten Laptop hervor. Dazu ein USB-Stick mit einer Internetverbindung auf Prepaid-Basis. Sie klappte das Gerät auf, startete es, während sie gleichzeitig die Vorhänge zuzog und die Lamellen mit einem Handtuch abdichtete. »Wir müssen herausfinden, was das Stoa Institute wirklich macht«, sagte sie mit fester Stimme, obwohl ihr Gesicht noch immer aschfahl war. »Und ob es schon mehr solcher Vorfälle gegeben hat?« Cassian nickte. »Du denkst, sie haben ihn absichtlich auf den Zug gesetzt? Oder sie haben ihn verloren?« erwiderte sie. »Vielleicht war er das erste Testobjekt. Vielleicht gab es eine Panne. Was auch immer es war kein Zufall. Während Jelena die Internetverbindung herstellte, zog Kassian seine Jacke aus. Seine Finger waren taub. An seinem rechten Ärmel klebte etwas. Ein kleiner, dunkler Fleck. Er rieb daran. Trockenes Blut? Oder etwas anderes? Er ließ es offen. Der Laptop summte leise, als der Browser sich öffnete. Jelena begann zu tippen. Sie suchten nach dem Store Institute. Auf der offiziellen Website war alles makellos. Professionelle Fotos von modernen Labors, Pressefotos von Wissenschaftlern mit aufgesetztem Lächeln. Die Sprache war glatt, steril, voller Begriffe wie biochemische Synergie, genetische Resilienzmodelle und präklinische Innovationsplattformen. Nichts Greifbares, keine Details. Typisch, murmelte Jelena. Das ist nur Fassade. Sie klickte sich durch die Unterseiten. Vorstand, Forschungsschwerpunkte, Medienauftritte. Alles sorgfältig kuratiert. Dann fanden sie die Seite mit den Mitarbeitenden. Kassian erkannte sofort das Gesicht des Mannes aus dem Zug. Oder vielmehr, er erkannte es nicht. Denn es war nicht da. Kein Eintrag. Kein Foto. Kein Name. Jelena runzelte die Stirn. Sie haben ihn gelöscht. Schnell, sagte Kassian leise. Sehr schnell. Es ist nicht schwer, jemanden digital auszulöschen, wenn man Zugriff auf die Server hat, erklärte sie. Aber das heißt, sie wussten Bescheid und sie wollten nicht, dass er gefunden wird. Kassian ließ sich zurück in den Stuhl sinken. Was ist, wenn er nicht der Erste war? Jelena schwieg. Sie verstand die Frage und sie hatte dieselbe Angst. Die Nacht verging langsam. Sie wechselten sich ab mit Schlaf und Recherche. Am Morgen war die Sonne noch nicht aufgegangen, doch sie hatten bereits einiges herausgefunden. Ein Feuer in einem Forschungsgebäude. Vor 3 Tagen. Eine kurze Meldung. Keine Verletzten, hieß es. Doch das Gebäude gehörte einer Tochterfirma des Stoa Institute. Ein tödlicher Verkehrsunfall. Ein Jogger, überfahren, Fahrerflucht. Der Mann war der Geschäftsführer des Instituts gewesen, ein Militärhubschrauber war abgestürzt, alle Besatzungsmitglieder tot. Ein tragischer Trainingsunfall, wurde gesagt. Für sich genommen wirkten diese Ereignisse belanglos. Zusammen jedoch ergaben sie ein Muster. Sie beseitigen Spuren, sagte Jelena. Der Helikopter, er sollte nicht retten. Er sollte auslöschen. Uns. Und vor allem ihn. Kassian starrte auf den Bildschirm. Und wenn Sie denken, wir sind tot? Jelena sah ihn an. Dann haben wir einen Vorteil. Für einen Moment war es still. Dann fragte Kassian, glaubst du, es war ein Virus, etwas Biologisches? Jelena nickte langsam. Ich glaube, Sie haben etwas erschaffen. Etwas, das nicht sterben will. Etwas, das weitergeht, auch wenn der Körper längst aufgegeben hat. Kassian fühlte, wie sich seine Kehle zuschnürte. »Was, wenn es schon draußen ist?«, fragte er leise. Jelena antwortete nicht sofort. Sie stand auf, schloss den Laptop, zog die Vorhänge enger zu und setzte sich wieder aufs Bett. Dann sagte sie, »Dann ist die Welt nicht mehr, wie wir sie kannten.« Die ersten Sonnenstrahlen krochen durch die schmutzigen Scheiben des Motelzimmers, als Kassian die Augen öffnete. Die Nacht hatte kaum Erholung gebracht. Der Stuhl, in dem er eingeschlafen war, hatte tiefe Spuren in seinen Rücken gedrückt und sein Nacken schmerzte von der unnatürlichen Haltung. Jelena lag noch immer auf dem Bett, in Seitenlage, die teuren Kopfhörer lose um ihren Hals, die Augen geschlossen. Doch ihr Atem war flach, unruhig. Auch sie hatte nicht wirklich geschlafen. Kassian erhob sich langsam, trat ans Fenster und hob vorsichtig einen Spalt des Handtuchs, das sie vor die Lamellen geklemmt hatten. Die Straße war leer. Keine Fahrzeuge, keine Menschen. Doch etwas am Licht draußen wirkte falsch. Zu hell, zu grell, als würde es eine Wirklichkeit überblenden, die nicht gesehen werden sollte. Ein Teil von ihm wollte einfach nur raus. Frische Luft, Bewegung. Einen Moment vergessen. Aber der andere Teil, der größere, wusste, dass es keinen Platz mehr für Unachtsamkeit gab. Dennoch, nach einer weiteren Stunde Stille, hielt es Cassian nicht mehr aus. »Ich brauche 5 Minuten«, sagte er leise zu Jelena, die nun mit geöffneten Augen auf ihn blickte. »Du willst raus?«, fragte sie tonlos. »Nur kurz. Ich bleibe in der Nähe. Ich muss atmen.« Jelena schwieg, dann nickte sie. »Geh, aber sei vorsichtig. Keine Kameras, keine offenen Plätze. Und wenn du jemanden siehst, der zu professionell aussieht, lauf.« Cassian zog sich eine alte Baseballkappe tief ins Gesicht, klopfte das Hemd glatt, verließ das Zimmer durch die Hintertür und schlich durch die schmalen Gassen hinter dem Motel. Der Tag war schon weit fortgeschritten, aber das Viertel, in dem sie sich versteckten, schien vergessen worden zu sein. Die Häuser waren verwittert, Fenster vernagelt, Graffiti überzogen jede Wand. Ein paar Blocks weiter fand Cassian eine verlassene Grünfläche, die vielleicht einmal ein Park gewesen war. Ein umgestürzter Baum, rostige Schaukeln, zertretene Bierdosen. Er setzte sich auf eine wackelige Bank und schloss für einen Moment die Augen. In der Ferne hörte er das Summen eines Transformators und das entfernte Bellen eines Hundes. Dann öffnete er die Augen wieder und sein Magen zog sich schlagartig zusammen. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite, an der Ecke eines alten Drogeriemarktes, hing eine Überwachungskamera und sie zeigte direkt auf ihn. Cassian stand auf. Nicht ruckartig, nicht panisch, nur schnell genug, um keinen Verdacht zu erregen, sofern ihn überhaupt jemand beobachtete. Er ging zurück, nahm eine Seitenstraße, bog 3-mal ab, bis er wieder am Motel ankam und rannte dann die letzten Meter bis zur Tür. Als er das Zimmer betrat, war sein Gesicht bleich. »Ich wurde gesehen«, sagte er sofort. Jelena war aufgesprungen, bereits am Fenster. »Kamera?« Cassian nickte. »Direkt auf mich gerichtet. Ich habe nicht aufgepasst, es war dumm. Ich wollte einfach...« »Schon gut«, unterbrach sie ihn, aber ihre Stimme zitterte. Sie sah aus dem Fenster. Minuten vergingen. Dann sah sie es. Ein schwarzer Lieferwagen, der am Ende der Straße auftauchte. Kein Firmenlogo, keine Kennzeichnung. Er hielt nicht an. Er fuhr langsam weiter. Doch kurz darauf kam ein zweiter. Und dann ein dritter. Männer und Frauen stiegen aus, alle mit kurzen Frisuren, Anzügen, ernsten Gesichtern. Sie klopften an Türen, zeigten Ausweise. »Sie sind hier«, flüsterte Jelena. Cassian trat an ihre Seite. Das Zittern, das nun seinen Körper erfasste, war kein Adrenalinschub mehr. Es war die Kälte des endgültigen Erkanntwerdens. »Sie wissen, dass ich lebe«, sagte er. Jelena holte tief Luft. Dann griff sie nach ihrem Rucksack, riss ihn auf und holte 2 vorbereitete Taschen hervor. Bargeld, Wasser, Snacks, Kleidung. Sie hatte vorgesorgt. »Wir müssen weg.« Sie rannten. Nicht durch die Vordertür, sondern durch das Badezimmerfenster, das auf einen schmalen Hinterhof führte. Mülltonnen, zerbrochene Flaschen, ein umgekippter Einkaufswagen. Cassian half Jelena durch die Öffnung. Sie landete hart, schürfte sich das Knie auf, stand aber sofort wieder. Sirenen heulten, nicht weit entfernt. Sie bogen in eine Gasse, dann in die nächste. Stimmen hinter ihnen. Schritte. Ein Warnruf. Ein Schuss. Cassian spürte, wie die Luft über seiner Schulter zerrissen wurde. Der Schuss hatte ihn nur um Haaresbreite verfehlt. Jelena schrie: »Links!« Sie rannten weiter. Überquerten eine Straße. Vorbei an einem geschlossenen Friseurladen. Dann entdeckten sie ein altes, verfallenes Fabrikgebäude mit zersprungenen Fenstern. Sie kletterten über einen rostigen Zaun, duckten sich durch eine Seitentür. Drinnen war es kühl, dunkel, der Boden staubig. Ein Labyrinth aus zerfallenen Maschinen, Rohren und Metallgittern. Sie rannten in die Tiefe des Gebäudes. Jelena keuchte. Dann stürzte sie. Cassian war sofort bei ihr. Blut sickerte durch ihr Hemd. »Du bist getroffen«, flüsterte er. Jelena nickte. »Nur gestreift. Geht schon. Wir müssen weiter.« Doch Cassian wusste, dass sie log. Sie schleppten sich durch den Korridor eines Gebäudes, das vor langer Zeit aufgegeben worden war und nun für sie zur Zuflucht wurde. Zumindest für eine Nacht. Cassian versiegelte die Tür mit einem Eisenbalken, zog Jelena in eine dunkle Ecke. Sie atmete schwer. Ihre Haut war fahl, doch sie lächelte. »Wir leben noch«, sagte sie. Cassian erwiderte nichts. Er wusste, dies war kein Sieg, dies war nur ein Aufschub. Und was immer sie verfolgte, war nicht mehr weit entfernt. Der Raum war kalt, der Beton unter Cassians Knien hart wie Stein. Staub tanzte in der spärlichen Morgendämmerung, die durch das zerbrochene Fenster in die verlassene Fabrik fiel. Er hockte neben Jelena, deren Gesicht schweißnass war und deren Atem nun pfeifend durch die zusammengebissenen Zähne strömte. Die blutige Wunde an ihrer Seite hatte sich durch das provisorisch gebundene Stofftuch gefressen, wie Rost durch Metall. Cassian drückte erneut ein Stück Stoff auf die Verletzung. Jelena zuckte zusammen, sog scharf die Luft ein, aber sagte nichts. Ihre Augen waren weit geöffnet, der Blick glanzlos. »Du verlierst zu viel Blut«, sagte Cassian mit brüchiger Stimme. »Ich muss Hilfe holen.« Jelena schüttelte den Kopf, ganz leicht. »Wenn du gehst, kriegen sie dich. Dann hole ich dich hoch. Wir finden einen Arzt. Irgendeinen. Ich trage dich, wenn es sein muss.« Doch sie lächelte nur müde. »Du bist ein schrecklicher Lügner, Cassian.« Sein Mund öffnete sich, aber keine Worte kamen heraus. Er schluckte schwer, legte ihre Hand in seine. Sie fühlte sich kühl an, fast schon zu kühl. »Du darfst nicht sterben«, flüsterte er. Jelena richtete sich mit letzter Kraft etwas auf. Ihre Stimme war kaum mehr als ein Hauch. »Cassian, das, was wir gesehen haben, was er war, das wird nicht aufhören. Es war nur der Anfang.« Er nickte. »Ich weiß. Dann darfst du nicht aufgeben.« Ihre Finger legten sich um seine. »Du musst es erzählen, alles, irgendwann, wenn du kannst.« Tränen sammelten sich in Cassians Augen. »Ich werde. Ich verspreche es dir.« Sie schloss die Augen, für einen Moment ganz ruhig. Dann öffnete sie sie wieder, schien sich an etwas zu erinnern. Ihre freie Hand tastete nach den Kopfhörern, die noch immer locker um ihren Hals hingen. Mit einem leisen Knacken löste sie sie und drückte sie gegen Cassians Brust. »Verkauf sie«, flüsterte sie. »Die bringen was. Damit kommst du weiter.« »Ich will sie nicht verkaufen«, antwortete er. »Sie sind ein Teil von dir.« Ein gequältes Lächeln erschien auf ihren Lippen. »Dann trag sie. Aber pass auf, dass du nicht einschläfst.« Sie wollte noch etwas sagen, doch die Worte kamen nicht mehr. Ihre Lippen bewegten sich, aber der Atem war verschwunden. Cassian sah es an ihren Augen, an dem Moment, in dem das Licht dort erlosch, wie eine Kerze, die im Wind stirbt. Er legte ihre Hand langsam auf den Boden, drückte die Kopfhörer an sich. Der Schmerz in seiner Brust war so groß, dass er kaum atmen konnte. Der Schrei, der sich in ihm aufbaute, kam nicht heraus. Er war erstarrt, gefangen in einem Moment, der sich nicht bewegen wollte. Irgendwann stand er auf, ganz langsam, nahm den kleinen Rucksack, den Jelena vorbereitet hatte, und schob die Kopfhörer hinein. Er ging zur Tür der Fabrikhalle, öffnete sie vorsichtig, sah hinaus. Keine Vans, keine Männer in Anzügen, nur Leere. Dann ging er. Stunde um Stunde wanderte er durch die Vororte, immer in Bewegung, immer durch Nebenstraßen. Keine Kameras, keine Aufmerksamkeit. Er verkaufte die Kopfhörer in einem schmierigen Laden mit vergitterten Fenstern. Der Besitzer stellte keine Fragen. Das Geld reichte für einen Bus über die Grenze. Cassian ließ sein Handy in einem Gully verschwinden, zog sich eine alte Jacke über, nahm einen anderen Namen an, irgendwo an einem Straßencafé mit einem gefälschten Ausweis, den er sich über Kontakte besorgte, die Jelena ihm vor ihrem Tod genannt hatte. Er verschwand. Wochen später, in einer heruntergekommenen Hütte südlich der Grenze, starrte er auf das kleine, flackernde Display eines alten Laptops. Die Verbindung war schwach, aber genug für einen Blick auf die Nachrichten. Die offizielle Geschichte lautete: Zugunfall, Chemikalien, zahlreiche Tote, der Fahrer unter den Opfern, ein tragisches Versagen von Technik und Protokoll. Kein Wort über das Stoa Institute, kein Wort über das, was Cassian gesehen hatte. Aber er wusste die Wahrheit. Und eines Tages, wenn der Moment gekommen war, würde er sie erzählen. Er schwor es Jelena. Nicht laut, sondern still und in seinem Herzen. Cassian lebte. Doch das Wort Leben hatte eine andere Bedeutung bekommen. Er atmete noch. Ja, seine Beine trugen ihn. Sein Herz schlug weiter, er aß, schlief, wachte auf. Aber etwas in ihm war gestorben. Etwas, das man nicht einfach benennen konnte. Vielleicht war es sein Vertrauen in die Welt. Vielleicht war es der Glaube, dass es so etwas wie Ordnung oder Wahrheit in den Strukturen gab, die ihn ein Leben lang begleitet hatten. Er lebte nun in einem verlassenen Ort, irgendwo jenseits der Grenze, wo die Tage heiß und die Nächte still waren. Die Fenster seines Unterschlupfs waren mit Zeitungen zugeklebt, der Strom kam aus einem knisternden Generator, das Wasser aus einem rostigen Kanister. Und doch, es war sicher. Zumindest im Moment. Jeden Abend setzte sich Cassian an den kleinen Tisch in der Ecke des Raumes. Dort lag der Laptop, alt, langsam aber funktionierend. Jelenas Kopfhörer lagen daneben, wie ein Denkmal, das niemand außer ihm verstand. Manchmal legte er sie auf, hörte keine Musik, sondern nur den leisen Druck gegen seine Ohren, als wäre sie noch da. Er schrieb. Seite um Seite, jeden Tag. Er beschrieb alles. Die Fahrt, den Mann mit dem Ausweis, das Gurgeln seines Atems, die Verwesung, die übernatürliche Bewegung. Den Helikopter, die Männer in Schwarz, den Schuss, der Harlan traf, Jelenas Tod. Er sammelte Beweise, Zeitungsartikel, archivierte Webseiten, Screenshots von gelöscht geglaubten Beiträgen. Es war mühsam, gefährlich, langsam. Doch er wusste, dass er eines Tages bereit sein musste. Denn die Wahrheit wollte gehört werden. Nach mehreren Wochen tauchte zum ersten Mal ein neues Gerücht im Netz auf. Tief versteckt, nur für jene sichtbar, die wussten, wo sie suchen mussten. In einem anonymen Forum schrieb jemand über einen Vorfall in einem Zug von einer anomalen biologischen Entität, die nicht tot blieb. Der Beitrag war binnen Stunden gelöscht, doch Cassian hatte ihn gelesen und gespeichert. Es hatte also doch noch jemand überlebt. Oder beobachtet. Oder, noch schlimmer. Das Experiment ging weiter. Cassian begann, neue Routinen einzuführen. Er bewegte sich nur nachts, wechselte regelmäßig seinen Aufenthaltsort. Wenn er einkaufen musste, zahlte er bar, trug eine Mütze tief ins Gesicht gezogen, sprach kein Wort. Die Menschen in dieser Gegend stellten keine Fragen, wenn du sie nicht beantworten wolltest. Das war gut. Doch trotz aller Vorsicht fühlte er sich nie ganz sicher. Immer wieder glaubte er, einen dunklen Wagen am Straßenrand zu sehen. Oder Schritte hinter sich zu hören. Oder einen Lichtpunkt auf seiner Wand, der dort vorher nicht gewesen war. Er war ein Flüchtling. Nicht nur vor einer Organisation, sondern vor einer Wahrheit, die in seinem Kopf wie eine offene Wunde brannte. Was das Stoa Institute erschaffen hatte, ob absichtlich oder nicht, war nicht einfach ein Virus. Es war eine Verwandlung, eine neue Form des Todes oder schlimmer, eine neue Form des Lebens, jenseits der Kontrolle, jenseits des menschlichen Verständnisses. Ein Leichnam, der aufstand, ein Körper, der nicht vergehen wollte, ein Bewusstsein, das nicht losließ. Eines Nachts, als der Wind gegen die dünnen Wände seiner Hütte pfiff und der Generator wieder einmal stotterte, hörte Cassian etwas, ein leises Kratzen, wie Fingernägel auf Metall. Er erstarrte. Langsam stand er auf, griff nach der rostigen Eisenstange neben seiner Tür, sein einziger Schutz, und schlich zum Fenster. Durch eine Lücke in der Zeitung sah er hinaus. Nichts. Nur Dunkelheit. Doch dann, als er sich wieder umdrehen wollte, sah er es. Einen Schatten. Nicht nah, aber auch nicht weit genug entfernt. Er stand einfach da, bewegte sich nicht, beobachtete. Kassian trat zurück, das Herz raste. Er schloss die Tür, verriegelte sie, zog die Stange davor. Er wusste, dass es nie ganz vorbei gewesen war, dass es nicht reichen würde, sich zu verstecken, dass es früher oder später zurückkommen würde, ob als Mensch, Maschine oder etwas dazwischen. Er setzte sich an den Tisch, öffnete das Dokument auf dem Bildschirm und schrieb weiter. Denn wenn die Welt nicht wusste, was sie bedrohte, würde sie nie aufwachen. Jelenas letzte Worte hallten in ihm nach. Du musst es erzählen. Alles. Kassian schrieb bis zum Morgengrauen. Und als das Licht des neuen Tages über den Horizont kroch, wusste er eines mit furchtbarer Gewissheit. Die neue Realität hatte bereits begonnen. Und sie war nicht mehr aufzuhalten.